Herzlich willkommen bei The Leaders Coffee, ein Raum für Querdenker, wenn es um Bereich Leadership, Entscheidungen, Verantwortung und vor allem Menschen geht. Es war länger jetzt ruhig, bewusst ruhig, weil das neue Format des Leaders Coffee ist ein Format, das nicht nur Menschen bewegt, sondern auch Unternehmen bewegen soll. Wie erwähnt, es ist ein Raum für eine neue Perspektive auf das Thema Leadership, Entscheidungen, Verantwortung. Und heute mit einem sehr speziellen und für mich wichtigen Menschen in meinem Leben, Jörg Haupt. Jörg, ich starte gleich, wenn du Jahrzehnte zurückschaust auf das Thema Leadership. Was machen deiner Meinung nach Unternehmen in Bezug auf Führung immer noch falsch?
Das ist eine gute Frage. Wie viel Zeit haben wir heute?
So viel Zeit ist brav.
Okay. Ja, was wirklich erstaunlich ist, ist, dass ich feststelle, dass bestimmte Themen beharrlich existent bleiben. Also irgendwie scheint da auf oberster Ebene keine nachhaltige Erkenntnis sich durchzusetzen, was ich sehr schade finde, weil diejenigen, die darunter leiden, sind tatsächlich die Führungskräfte und deren Mitarbeitenden, also die Teams und damit auch die Ertragslage des Unternehmens. Deswegen ist deine Frage nämlich eine sehr wichtige, teure Entscheidung, die hier misleading sind. Ein Thema, was ich zentral immer wieder feststelle, ist, dass Führung falsch gelebt wird.
In Bezug?
In ganz vielen Unternehmen steht der Titel Führungskraft im Vordergrund. Aber Führung ist eine Aufgabe und kein Titel. Und da fängt es schon mal an. Also wenn ich mit einigen dann so rede, ja, ich möchte Team leiten und Führung und dann digge ich da ein bisschen tiefer, dann stelle ich fest, dass dann ganz viel mit diesem, ja, dann bin ich ja wer, also dieser Status, also auch Machtstatus. Und das ist eine der teuersten Themen, wenn diese Kultur in einem Unternehmen lebt. Weil Führung definiert sich nicht über einen Titel oder über ein Machtszenario, sondern Führung definiert sich darüber, ob es dir gelingt, Menschen entwickeln zu können und in ihrem Potenzial zu fördern. Und also wenn das die Kultur in einem Unternehmen ist, ist das schon mal sehr fatal. Das ist sicherlich ein extrem teurer Fehler. Der zweite Fehler, den ich sehr oft sehe, ist, dass oftmals die administrativen Aufgaben in der Führung im Vordergrund stehen. Also irgendwelche Verwaltungssachen, irgendwelche Budgets immer wieder anpassen, Tod und Teufel, was auch immer. Und wenn man dann mal ehrlich fragt, wie viele, und das ist jetzt ein bisschen heftig, wie viele Minuten habt ihr eigentlich diese Woche geführt?
Wie viele Minuten habt ihr diese Woche?
Nicht Stunden, sondern Minuten. Okay. Dann guckst du erstmal in sehr irritierte Gesichter. Aber tatsächlich wird der Hintergrund dieser Frage dann sehr schnell deutlich, weil sie sich hinter Verwaltungsthemen verstecken und den Menschen nicht ins Zentrum setzen. Und allein diese zwei Punkte, alle anderen sind auch schlimm, die nachgelagert sind, aber diese zwei Punkte, wenn die nicht bereinigt sind, dann gibt es keine Führungskultur in dem Sinne, wie ich Führungskultur verstehe. Und dann ist das einfach fatal. Dann wirst du feststellen, dass Menschen sich nicht wohlfühlen. Wenn Menschen sich nicht wohlfühlen, suchen sich entweder einen anderen Arbeitgeber oder fallen ins Burnout, je nachdem. Also es sind ja also vielfältige Sachen, aber sind auf jeden Fall mal unproduktiv oder nicht in dem Maß produktiv, wie sie sein können.
Ja, betreffend, also du sagst es, ich glaube, die Unproduktivität ist das eine, aber ich glaube, der Mensch und dessen Gesundheit und die Auswirkungen von schlechter Führung ist das andere.
Und ist so.
Ich glaube, schon jetzt wird klar, warum, dass wir einen Perspektivenwechsel machen. Mich freut es besonders, mit dir diese Gespräche zu führen, Weil wir haben ja in der Vergangenheit festgestellt, dass wir doch sehr ähnlich denken.
Sehr, das macht es ja so schön und ich freue mich natürlich, dass wir heute die Zeit haben, dass wir uns einfach mal austauschen.
Für mich ist ein Privileg, weil ja, wenn man deine Geschichte kennt, dann würde man ja schon jetzt Stunden brauchen, um zu verstehen, was du alles gebaut hast und warum du Experte bist, immer, warum du wirklich für mich einer der Menschen bist, der Verantwortung getragen hat, viele wichtige, große Entscheidungen getroffen hat und unzählige Menschen, wie viele waren es? Wie viele Menschen hast du entwickelt, wie entwickelt hat?
Ja, das ist natürlich, also das kann ich nicht genau beziffern. Also auf jeden Fall hatte ich eine Organisation mit 320 Leuten und bis eine Organisation von 320 Personen steht, hast du wohl mit mehr als 1000 zu tun gehabt. Natürlich nicht direkt immer, sondern auch sehr viel indirekt. Aber ich habe natürlich auch in vielen anderen Umfeldern gearbeitet. Also ich habe mich mit ein paar tausend Menschen umgeben und bin sicher, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich an irgendetwas erinnern, was ihr Leben in welcher Form auch immer verändert hat.
Wenn du, es geht ja, was mich bei uns immer, also bei den Gesprächen fasziniert, ich möchte ganz kurz die Bedeutung von Leadership, wenn du das definieren könntest, müsstest, wie würdest du Leadership, weil für mich ist das auch ein Wort, das oftmals sehr ausgelutscht klingt. Jeder spricht von Leadership. In den Unternehmen spricht man von Leadership, Leadership Coaches. Aber was ist die wahre Bedeutung? Nach so vielen Jahren, wo du geführt, gebaut, entwickelt hast, gibt es eine Definition, die du mittlerweile hast?
Ja, ich habe die für mich. Also ob die jetzt jeder anschlussfähig findet, das muss ich dann natürlich eben selber überlassen. Aber für mich ist der Kern von Führung, Menschen auf eine menschliche Art dabei zu begleiten, hochstehende Ziele zu erreichen. Und wenn man sich diese Definition sehr genau anschaut, sind da sehr viele Themen mit verbunden. Und ich habe mich schon Ende der 90er Jahre, habe ich mich sehr konkret mit der Fragestellung auseinandergesetzt, welche Faktoren beeinflussen das Engagement eines Menschen im beruflichen Umfeld? Was sind da, welche Faktoren spielen da eine Rolle? Und habe da sehr viel so Reflexionschecks gemacht. Du kennst ein paar davon. Und das zeigt auf eine sehr einfache Art und Weise auf, wo, ich sag mal, wo der Energieflow gestört ist. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Schlimm ist nur, solche Themen nicht, also sich mit solchen Themen nicht auseinanderzusetzen. Und da kommen wir vielleicht zu einer Grundvoraussetzung, wann funktioniert Führung? Aus meiner Sicht ist dieser alte Begriff, die 4 M's, man muss Menschen mögen. Und wenn jemand Schwierigkeiten damit hat, Menschen zu mögen, dann sei dann bitte irgendwas anderes machen, aber nicht mit Menschen zu tun haben. Das ist die Grundlage. Und ich habe für mich so eine Definition. Ich nehme immer gerne das Beispiel einer Raupe. Wenn Menschen eine Raupe auf einem Blatt da so fressen sehen, dann sehen die meisten in dieser Raupe das, was sie jetzt ist. Und ich sehe in dieser Raupe das, was sie sein kann, nämlich der Schmetterling. Und
schönes Beispiel.
Ja, und sehr vereint. Aber die Raupe geht durch einen Prozess, durch die Metamorphose und aus dieser Metamorphose entsteht dann eben der Schmetterling, der dann frei fliegen kann. Und bei Menschen ist es genau das Gleiche. Ich sehe in jedem Menschen einen Schmetterling.
Schön.
Der ist unterschiedlich groß und hat unterschiedliche Farben, selbstverständlich, weil das Leben nun mal so individuell ist wie die Vielfalt der Menschen auf dem Planeten. Aber dieses Potenzial ist in jedem drin. Aber ich kann denjenigen nicht durch die Metamorphose tragen, das muss er selber machen. Ich kann ihn nur dazu inspirieren, diesen Prozess anzugehen. Und daraus entstehen starke Persönlichkeiten. Und das zu erleben, das ist für mich der Kern von Führung.
Also ich glaube, jeder, der jetzt zusieht und zuhört, versteht, warum ich Fan von diesem. Und die Faszination, ich denke ja sehr ähnlich wie du.
Das haben wir ja öfters festgestellt.
Et voilà. Und dieses Format, und wir werden ja viele, ich sage jetzt, vieles bewegen in Zukunft gemeinsam, auf das freue ich mich. Und es soll ja dazu führen, dass wir Denkanstöße geben. Mhm. Und sind nicht richtig oder falsch. Das hat damit zu tun, dass gewisse Erfahrungen gemacht worden sind. Und du hast davon gesprochen, man muss Menschen mögen. Und ich sage es dir ehrlich, so wie es ist, ich mag Menschen, aber ich glaube, nichts kann so stark verletzen wie Menschen.
Ja, das ist so.
Und wenn du jetzt zurückschaust, oder das Beispiel einer Raupe, dieser Prozess von ich sehe das Potenzial bis hin, flieg in all deinen Farben, in all deinen Träumen. Wenn du, gibt es eine Zeitspanne, wo du sagst, okay, von Potenzial, wo ich sehe, bis hin zum wirklichen Leader dann auch von sich selbst, aber dann auch die Bereitschaft, weil du hast ja auf Unternehmen entwickelt, dass du das kannst, brauchst du Führungskräfte. Wie viel Zeit braucht es vom Potenzial zur Potenzialentfaltung?
Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt Menschen, die sind in der Lage, sehr schnell einen Reifeprozess zu durchlaufen. Das hängt damit zusammen, dass sie sich vielleicht schon intuitiv mit ein paar Themen auseinandergesetzt haben, aber noch nicht die Logik verstanden haben. Und jetzt auf einmal kommen die in ein Umfeld, wo bestimmte Dinge zusammenspielen und jetzt macht das klack, 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 klack und dann ist das da. Ich sag mal, du hast den Begriff sicherlich auch schon mal, the natural leader. Es gibt Menschen, die haben das wie in sich drin, aber das ist intuitiv und intuitive Themen, es gibt den intuitiven Verkäufer genauso wie die intuitive Führungskraft. Das ist schön, das ist gut, das ist dann nur leider nicht skalierbar. Also für mich ist immer wichtig, Prozesse sichtbar zu machen. Also warum sind Dinge so, wie sie sind und in welcher Form sollten sie idealerweise ausgeführt werden? Weil jetzt kann ich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten in einen solchen Prozess integrieren und eine Best Practice gestalten, wo jeder sich authentisch auf mit seiner Persönlichkeit entfalten kann. Das ist mal das eine. So, und bei Führung, es braucht Rahmenbedingungen, die diese Förderung ermöglichen. Und das ist, wenn wir auf die erste Frage zurückkommen, was sind so teure Entscheidungen? Eine sicherlich teure Entscheidung ist, diese Rahmenbedingungen nicht zu schaffen. Und ich verstehe es ehrlich gesagt immer nicht. Also dann, wenn ich da mit Inhabern spreche oder Geschäftsführern, ja, wie ist denn da so euer Rekrutierungsprozess und wie ist denn euer Onboarding- und Entwicklungsprozess? Dann kommt da irgendwas, aber das hat alles mit dem, was ich mir so unter den Begriffen vorstelle, nichts zu tun. Das ist alles weit weg davon.
Aber ich muss da kurz einhaken. Warum ist das so? Also meiner Meinung nach, es darf ja nicht sein, dass das Thema Entwicklung der Menschen, ich sage jetzt, so weit weg ist. Also wie kann es sein, dass ein Unternehmen, wo ja weiß, dass ein Unternehmen wächst mit Menschen, aber mit Prozessen, dass diese Themen einfach vernachlässigt werden, weil sie werden vernachlässigt.
Das ist so und ich glaube, dass dass es so ein Missverständnis gibt, wie Dinge zusammenspielen. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass Unternehmen versuchen, Ergebnisse direkt zu beeinflussen. Also sehen, oh, wir sollten mehr Umsatz oder was auch immer für eine Kennzahl, also irgendwie mehr von irgendwas.
Deshalb die vielen Verkaufstrainings,
ja, genau.
Fertigkeiten, Fähigkeiten.
Ja, und dann passiert Folgendes. Also ja, ich glaube, da wir müssen mal wieder Motivation. Und dann passieren die wildesten Sachen, aber nicht das, was passieren sollte. Die Ursache ist immer, dass es einen Wirkmechanismus geben muss. Daraus entsteht alles. Und ein Wirkmechanismus ist das Zusammenspiel von drei Dingen im Wesentlichen. Das heißt, ich habe eine klare Vorstellung von einem Prozess. Also wenn man heute ein Auto herstellt, dann machst du das ja auch nicht. Ja, wir gucken mal. Ich glaube, wir motivieren die Arbeiter jetzt mal, dass sie da anständig was zusammenschrauben und dann schmeißen die irgendwelche Schrauben in die Luft und glauben, dass das Auto hinterher rauskommt. Na, das kommt natürlich nicht raus. Das ist jetzt ironisch, aber Spaß aus. aber ich glaube, das ist
so führen viele Unternehmen.
Das ist genau der Punkt. Und so, und damit beeinflusst du, damit verstärkst du leider das, was nicht da ist. Und das ist das Problem. Also das heißt, es entsteht Druck und aus Druck entstehen die verrücktesten Sachen, aber nicht bessere Ergebnisse. Das heißt, diese Wirkmechanismen ist eine Grundlage. Ich muss verstehen, unter welchen Umständen sind Menschen bereit, sich in einem beruflichen Umfeld zu engagieren. Wenn ich das nicht verstehe, wie kann ich denn jetzt Menschen entfalten? Und wie kann ich Kundenbeziehungsqualität entwickeln, wenn ich nicht mal weiß, wie Mitarbeiter ticken? Also wie, das eine schließt das andere ja schon aus. Und mit dem Aufkleber drauf, wir, der Kunde steht im Zentrum, hast du noch gar nichts bewegt, außer dass du einen Aufkleber gedruckt hast. Aber das ist einfach krass. So, und wo ein Wirkmechanismus existiert, braucht es etwas Zweites. Und da kommen wir zu dem Thema Kompetenz. Es braucht eben Kompetenz. Und wie du weißt, arbeite ich ja mit, ich habe eine Kompetenzarchitektur entwickelt, wo sehr klar ist, was am ersten Tag passiert, wo auch sehr klar ist, was am Ende der ersten Woche und am Ende des ersten Monats und am Ende einer Onboarding-Phase passiert, wie Menschen sich dann weiterentwickeln und wie berufliche Pfade, Entwicklungspfade dann auch konkret angegangen werden müssen, so wie es zu dem Unternehmen passt.
Darf ich da kurz? Kompetenz ist ja ein Begriff. Jeder definiert Kompetenz anders, das muss ich auch feststellen. Und du sprichst ja von Architektur. Also wie bist du auf diese Architektur gekommen und kannst du uns, ja oder mir, das kann ja vor allem auch mir, Einblicke geben in diese Welt? Weil für dich klingt, also, es klingt ja so logisch, dass das eine dem anderen folgt und dass wenn Schritt 1 zu Schritt 2 führt, aber Schritt 3 und 4 nicht sind, dass Schritt 5 gar nicht passiert.
So ist das.
Okay. Nimm uns kurz mit in deine Welt.
Na, das weiß ich also noch nicht. Also,
klar. Aber jetzt kostet es. Ne?
Nein, ja, also im Grunde genommen, also ich denke, ich habe immer schon das Talent gehabt, dass ich Abläufe vor Augen hatte. Also ich habe das irgendwie intuitiv alles gemacht, als ich damals meine Trainerausbildung und all das gemacht habe. Also ich hatte da das Glück, in einem sehr fördernden Umfeld groß werden zu können. Und mir ist das alles sehr leicht gefallen und ich habe alles immer optimiert und gemacht und getan, immer Stellschraube. Ah, das Ergebnis ist noch nicht gut, also muss ich da noch eine Stellschraube machen. Und ich habe das aber alles rückwirkend verstanden.
Aber nur kurz, eben auch wenn jetzt diese Stellschrauben, also glaubst du zu wissen, wie ein Unternehmen so aufgebaut wird, dass wenn du ein Unternehmen, ich sage jetzt, ich gebe dir das Mandat, Unternehmen X, 200 Mitarbeiter, whatever, und es stockt, glaubst du zu wissen, dass du ganz genau weißt, wo sind diese Stellschrauben locker und wo stagniert der Prozess aufgrund das, was du jetzt...
Absolut, ja. Okay. Das kann ich mit klarer Sicherheit mit Ja beantworten. Ja, das ist, denke ich, meine Stärke. Ich kann diese Punkte sehr schnell identifizieren. Und natürlich kann man dann nicht immer alles auf einmal machen, das geht nicht. Aber es gibt eine Grundvoraussetzung, damit sowas funktioniert. Und das ist, dass der Gestaltungsraum da ist. Also ich spreche hier ein Thema sehr offen an, was manche vielleicht intuitiv auch schon gespürt haben. Unternehmen, die eine sehr narzisstische Ader haben, haben keinen Gestaltungsraum, weil der per se aufgrund des Narzissmus ausgeschlossen ist. Und manchmal gelingt es mir, eine so ausgeprägte Persönlichkeit auf den Weg zu bringen, dass sie wirklich ihre Haltung überdenkt. Aber das ist tendenziell leider eher die Ausnahme.
Bleiben wir kurz beim Narzissmus. Du kennst meinen Weg. Und ich hatte ja auch Berührungspunkte zu narzisstischen Führungspersönlichkeiten. Das werde ich jetzt gar nicht, aber per se höre ich oftmals, wenn ich mit Unternehmen arbeite, mit Führungskräften arbeite oder mit Menschen in Berührung komme, dass sie das Wort Narzissmus nutzen. Wie definierst du Narzissmus und wie ist das spürbar und woran leiden dann die Menschen, welche mit diesen Unternehmen oder den Personen auch in Berührung kommen?
Also im Grunde genommen ist ja, also man muss mal das von der psychologischen Seite sehen, ein Narzisst, der sieht ja, also so wie er die Welt sieht, ist die Welt und es gibt keine andere. Und ich weiß eh alles und alle anderen wissen nichts und ohne mich geht eh nichts. Also das sind jetzt natürlich ein bisschen Plattitüden, aber das ist ja mehr oder weniger das. Und ja, also guck mal, die unfähigen Mitarbeiter. Also du identifizierst narzisstische Züge sehr schnell aus Formulierungen, die alles andere als wertschätzend sind, um sich selber eben in den Vordergrund zu stellen. Und wenn man sich das psychologisch anschaut, dann steht dahinter eine sehr große Unsicherheit in der eigenen Person. Also eigentlich tun die Leute mir ja leid, weil das kommt ja irgendwo her.
Absolut.
Und manchmal gibt es dann Begegnungen, die führen dann wirklich zur Offenheit und sagen, ich will das ja aber eigentlich gar nicht. Ja, dann mach es doch auch anders. Dann lass uns das aber zusammen anders machen. Und dann funktioniert das ziemlich gut, weil daraus Gestaltungsraum entsteht.
Entsteht, ja.
Eben wenn Menschen glauben, dass alle anderen das eh nicht gut machen, wie kann denn jetzt Gestaltungsraum entstehen? Weil egal, was ein Mitarbeiter macht, es ist eh nicht gut genug, eh nicht richtig. Und ich kann es ja eh besser. Mhm. Ja, und dann ist doch alles, also dann wenden sich ja auch Menschen ab und dann hast du eigentlich einen hoch unproduktiven Laden und zahlst einen Haufen Geld dafür. Also das ist jetzt nicht besonders klug.
Aber wenn ja, oftmals in Unternehmen sind es ja Führungspersönlichkeiten auch, es ist ja nicht ihr Geld, sondern das Geld des Unternehmens. Und viele Unternehmen haben viel Geld, und investieren ist falsch. Und gerade in meiner Wahrnehmung auch ist es natürlich so, dass wenn die Schmerzgrenze des Mitarbeiters, die ist doch sehr hoch und groß. Weil wenn es mir als Mitarbeiter trotzdem gut geht, finanziell gut geht, ich bin in meinem Wohlfühlkreis, dann braucht es ja doch einiges, bis ein Mitarbeiter dann den Mut hat. Weil oftmals ist es ja so, sie schaffen es ja, narzisstische Führungspersonen, sie schaffen es ja, dich in eine Abhängigkeit zu bringen, aufgrund der Art und Weise, wie sie kommunizieren. Die haben ja die Fähigkeit, so zu kommunizieren, dass du das Gefühl hast, es liegt an dir.
Das ist so.
Und was will ich damit sagen? Wenn kein Bewusstsein entsteht, was der Wert eines Menschen ist, dann wird es ja auch schwierig, den Wert des Unternehmens oder die Entwicklung des Unternehmens voranzutreiben.
Das ist so.
Weil wenn ich den Mitarbeiter nur als reine Zahl betrachte, dann passiert genau das, dann bin ich zwar ergebnisorientiert, aber nicht menschenorientiert. Und ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen, wie viele Unternehmen versuchen, den Umsatz hochzutreiben, also die Ergebnisse hochzutreiben. Und dann in die Fertigkeiten, Fähigkeiten investieren wollen, also Fachtrainings, Methoden, Kompetenzen, whatever. Aber das führt ja noch nicht zu Engagement,
nein,
schon gar nicht zu Visionen, Zielen und schon gar nicht zu einer richtigen Haltung. Also, was braucht es denn, dass ein Mitarbeiter entwickelt werden kann? Gibt es da auch aus deiner Erfahrung einen Prozess, ja, wo du uns...
Selbstverständlich. Sehr also das Erste ist mal, dass man verstehen muss, da nehmen wir mal die Neurowissenschaft uns vor, was sind zwei sehr starke Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Die sind in uns angelegt. Also mal Essen, Trinken, das lassen wir jetzt mal außen vor und das andere auch.
Ich hätte eins, glaube ich, ist Zugehörigkeit.
Genau. Das ist tatsächlich das eine, Verbundenheit. Das heißt, wir Menschen sind, also das Gehirn ist so konditioniert, dass wir streben nach Verbundenheit. Und das ist, glaube ich, für jeden auch nachvollziehbar. Wenn du Verbundenheit in der Familie, das ist ja der erste Punkt logischerweise als Kind, aus der Kindheit, wenn du die Verbundenheit in deiner Kindheit nicht in der Familie findest, dann heißt das ja nicht, dass nichts passiert, sondern was dann passiert ist, dass dieser Heranwachsende, dann Jugendliche unter Umständen sich an Peergroups orientiert, die wie auch immer, welches Thema auch immer abdecken. Und dann wird das Gefühl der Verbundenheit eben dort abgedeckt. Ganz einfache Geschichte. So. Und dieser gleiche Mechanismus ist, wenn ein Mensch ins berufliche Wirken eintritt, dann möchte dieser Mensch eben sich dort auch zugehörig fühlen, verbunden.
Absolut.
Fühlen und Verbundenheit hängt ja damit auch zusammen, dass ich dich sehe. Also wenn ich mit einem Mitarbeiter zusammenarbeite, dann wird diese Verbundenheit, das Gefühl, hier fühle ich mich mit diesem Umfeld fühle ich mich verbunden, ja mit dadurch getriggert und viele andere Sachen auch. Aber dass ich dich sehe, ich nehme dich wahr. Du bist gut. Also nicht dieses, mal sehen wir mal, was da passiert. Der zweite Aspekt ist, und das hört sich auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich an, das ist Autonomie. Also Verbundenheit und Autonomie, das sind keine Themen, die sich aufheben, sondern Autonomie muss man verstehen, wie das zu interpretieren ist. Also wir wünschen uns, dass wir uns in Gestaltung selber wahrnehmen. Ja. Also wir erleben uns, dass wir etwas gestalten. Das hat auch was mit Selbstbestimmtheit zu tun. Das ist wissenschaftlich evident, das ist ein Grundbedürfnis. Also nehme ich diese zwei Grundbedürfnisse zusammen, wenn ich das verstehe, habe ich Führung eigentlich schon verstanden.
Also Verbundenheit
und Autonomie im Sinne von, ich wünsche mir Gestaltungsraum. Das ist ja die Quintessenz, die dabei rauskommt. Also wenn ich das verstehe, dann muss ich ja nur abfragen, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, ob die Parameter, ob wir als Unternehmen demjenigen das geben können, was auch zu ihm passt, zu seinen Zielen passt, zu seiner Haltung passt, zu seinen Werten passt.
Jetzt, okay, für mich macht ja das Sinn.
Mhm. Für mich auch.
Darum liebe ich dich. Du hast auch eine Art, das so auszudrücken. Ich liebe den Wortschatz. Also mein Deutsch ist massiv besser geworden, seit ich dich kenne. Und ja, du schaffst es, jemand ans Bein zu pissen, ohne dass jemand ans Bein pisst. Entschuldigung, diese Ausdrucksweise. Es fängt ja schon, ich hatte jetzt einen tollen Impulsvortrag von einem tollen Unternehmen in der Schweiz, die verkaufen das Wohlfühlen, die Erlebnisse, Spa etc. Und auch hier habe ich festgestellt, es ist Top-Leute, Top-Führungs-, Top-Manager. Und als ich dann nach der Vision gefragt habe, also warum macht ihr das? Was ist die Vision des Unternehmens? Es waren 12 Personen in diesem Raum. Und ich habe dann gefragt, nach 3 Antworten habe ich gesagt, stopp, machen wir es anders, schreibt mal jeder die Vision auf. Dann ging das bei meinen 10 Sekunden, beim 30, du kennst das. Und nach etwa 4 Minuten habe ich gesagt, gehst du aber die Liebesbriefe ein, ich habe noch nie so viele Liebesbriefe erhalten. Yeah. Dann habe ich sie einfach vorgelesen.
Ja.
Alles, was da steht. Und ich habe festgestellt, dass das eigentliche Motiv, das ist klar, jeder hat das aber in ihrer Art oder in den eigenen Worten beschrieben. Und dann habe ich gesagt, okay, was stellt ihr jetzt fest? Ich habe jetzt 12 Mal vorgelesen, was die Vision des Unternehmens ist. Dann kam die Antwort, sie ist nicht klar. Und wenn sie nicht klar ist, dann führt das dazu, dass der Interpretationsspielraum ja extrem groß ist. Also der Gestaltungsraum wäre jetzt sehr, sehr groß. Nur das Thema ist, was passiert, wenn der Nordstern nicht klar definiert ist.
Das ist genau das Problem. Da sprichst du etwas extrem Zentrales an. Ich habe ja, wie du weißt, eine Ergebnisarchitektur definiert. Das ist wie ein Betriebssystem, eben um Ergebnisse strukturiert zu erzeugen. Und da steht jetzt zum Beispiel das Geschäftsmodell, was ein Unternehmen hat, im Zentrum. Und ich erlebe das tatsächlich genau gleich wie du immer wieder, dass Visionen nicht so definiert sind, wie man eine Vision definiert, sondern man glaubt ja, wir wollen was auch immer, aber das ist so, also wie eine Vision zu definieren ist, das ist ziemlich klar. aber lassen wir das.
Ja, es ist klar und doch ist nicht so. Lass mich ganz kurz. Wir haben ja gesagt, wir sprechen einfach. So.
Furchtbar.
Wie definiert man eine Vision? Also andersrum, was ist eine Vision und wie hat man sie zu definieren?
Also das Erste ist mal, dass es ein klar identifizierbarer und messbarer Punkt in der Zukunft sein muss. Okay. Also es braucht eine Messgröße, das ist mal das eine. Also wir sind die Größten, was heißt das? Also das ist keine Messgröße, ne? Die Größten, in welchem Markt und bla bla bla. Also es braucht einen ganz klaren Bezugspunkt, der eindeutig ist. Das ist die Grundlage dafür, dass Eindeutigkeit in jedem Kopf stattfindet. Und da fängt es ja an. Also es sollte vom Top-Management bis zur Reinigungskraft sollte jeder verstehen, wofür dieses Unternehmen steht.
Ganz genau.
Weil das ist ja nicht nur die Vision, da gehören ja noch andere Sachen dazu. Aber bleiben wir mal bei der Vision. Und was mir oft, was ich sehr oft feststelle, dann einigen wir uns da auf irgendwas, sagen wir es jetzt mal einfach, dann sage ich, und warum? Wie, warum? Ja, warum ist das jetzt, wieso? Also ich nehme jetzt einfach, du weißt ja, ich habe da die maritimen Metaphern. Jetzt sagen wir mal im übertragenen Sinne, dass die Vision, das wäre jetzt, wir wollen nach New York. Wir wollen in New York sein, okay? Und dann sage ich, okay, und warum wollt ihr jetzt in New York sein?
Also nur, wenn es Geräusche hat, wir sind in einer unglaublichen Location.
Ja? Stimmt, kann ich bestätigen,
also
definitiv.
Dennis, vielen Dank, dass du uns da so empfängst in der Haifischbar, in der neuen Welt der Haifischbar mit der neuen Vision, mit der neuen Gestaltung. Ich mache dann sicher noch eine Story und wir sind jetzt hier zu Gast und deshalb, die Küche ist da und genau das geht es.
Ja? Genau.
Es geht um Menschen.
Wir sind halt mitten im Leben.
Wir sind mitten im Leben, im Herzen
genau.
Natürlich. Genau. Sorry.
So, und jetzt ist ja, also in New York zu sein, das ist ja schön, jetzt bin ich in New York und jetzt?
Was mache ich da?
Genau, warum willst du denn da hin? Also welche Möglichkeiten eröffnet dir, in New York zu sein? Bleiben wir bei dem Beispiel. Ja, ich kann das Hinterland von USA erobern, ich möchte dann eigentlich weiter, weil mir erlaubt das jetzt, das Hinterland zu sehen, was auch immer. Das ist die eigentliche Antriebskraft der Vision. Die Vision selbst ist nur die Definition eines Zustands, aus dem sich etwas Bestimmtes, nämlich als Möglichkeitsraum, ergibt. Hammer. Die Voraussetzung eines Möglichkeitsraums, der hinter der Vision steht, das ist die eigentliche Antriebskraft. Die Vision ist nur, das ist die Voraussetzung dafür. Wir hatten vorher mal kurz gesprochen, eben als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich gesagt, warum bin ich denn jetzt hier? Und dann habe ich mir definiert, ja, ich möchte Einfluss auf die Geschäftspolitik des Unternehmens haben. Warum? Ja, das ist für mich der maximale Gestaltungsraum und das war mir wichtig, diesen Gestaltungsraum füllen zu können. Und dann habe ich gesagt, okay, was muss ich dafür tun? Und dann bin ich da halt auf 5 Punkte gekommen und habe mich nur auf die konzentriert. Und das Ergebnis war dann halt das, was es war. Ich war dann in der Geschäftsführung und das ist ja Einfluss auf Geschäftspolitik haben, ziemlich eindeutig. Und so, aber bleiben wir bei diesem Thema Vision. So, und wenn das klar ist, wenn das jedem klar ist, dann ist eine der wichtigsten Grundlagen geschaffen. Jetzt habe ich nämlich eine Orientierung geschaffen. Aus dieser Orientierung kann ich Werte, wofür steht das Unternehmen, schaffen. Und das macht dann zusammengenommen die Identität des Unternehmens aus. Ja. So, und das ist ein Begriff, der selten benutzt wird. Orientierung und Identität sind die Grundlage eines Geschäftsmodells. Und wenn da Klarheit herrscht, wenn ich die Identität eines Unternehmens ansprechend für mich finde, dann bin ich bereit, mich damit zu verbinden. Und da schließt sich wieder der Kreis. ist mir die Identität nicht klar, dann finde ich vielleicht irgendjemanden im Unternehmen cool, aber ich fange sehr schnell an, dann fühle ich mich dann doch nicht so wohl und schon zerfällt das.
Wenn ich dir zuhöre, dann ist das ja so klar und eigentlich
ja,
und
für mich auch
sehr einfach.
Ja, finde ich auch. Nur nicht so leicht.
Et voilà. Weil ich ging dann weiter und sagte, was passiert, wenn ich in den verschiedenen Kantonen, in den verschiedenen Standorten gehe und dort einen Mitarbeiter frage, was ist die Vision? Was für eine Antwort erhalte ich?
Ja.
Und ich sage immer, wie willst du eine Meisterschaft gewinnen? Also ich kann entweder, du weißt ja, ich habe ja ein eigenes Framework auch entwickelt, das über die Jahre entstanden ist, wo ich sehr, sehr stolz bin, wo ich ja Mensch, Rolle und Unternehmen verbinde, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn eine Ebene blockiert, dann blockiert das ganze System.
Natürlich.
Und dort haben wir ja dann auch immer die Entscheidung getroffen, dass wir gemeinsam vor die Kamera gehen, vor das Mikrofon und einfach mal unsere Gedanken teilen und vielleicht gewisse Menschen und Unternehmen zum Denken anregen, weil wenn du eben das Spiel spielst, also ich kann das Spiel spielen, ich muss das Spiel spielen, weil ich es liebe, egal welches Spiel es ist, weil ich habe ja das Spiel des Leaders definiert.
Ja.
Weil du bist ja das Spiel und du bist der Spieler. Aber wenn du ja nicht weißt, warum du spielst, spielst du nur. Und wenn du dann noch auf der falschen Position spielst, dann irgendwann verlierst du dich in deinem Spiel, also in deinem Leben. Also die Grundvoraussetzung ist es für mich immer ja, weil jedes Unternehmen wird ja von Menschen geführt, noch. Und wenn das Spiel dein Leben ist und du das Spiel in deinem Leben bist, dann wäre es ja sinnvoll, dass ich als, egal jetzt, ob ich Unternehmer bin oder ob ich Mitarbeiter bin, dass ich mir Gedanken mache, was ist meine Vision meines Lebens und passt meine Vision, meine Werte, die Prinzipien zu diesem Unternehmen, wo ich mich für entscheide.
Das ist genau
und
der Punkt.
Das stelle ich immer wieder fest, dass wenn ich Führungskräfte oder Unternehmen fragen soll, schreib mir die Namen deiner Mitarbeiter auf und schreib mir die Ziele, nicht die beruflichen Ziele, die Ziele der Menschen auf, dann ist ruhig. Aber dort beginnt es ja bei der Vision. Und diese Verbundenheit, wo du sagst, ich brauche eine Orientierung und diese Orientierung hilft. Aber da entstehen ja so viele Falscheinstellungen bereits zu ja. Beginn einer Beziehung, weil alles ist ja Beziehung.
Also das ist natürlich ein typisches Problem, was verschiedene Dimensionen hat. Typischerweise sind Einstellungsprozesse an Qualifikationen ausgerichtet. In der Annahme, muss ja so sein, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen, in der Annahme, dass wenn jemand eine Qualifikation hat, der den Job auch kann. Die Realität habe ich zumindest immer anders erlebt. Eine Qualifikation sagt nur, was derjenige gelernt hat und bei der Prüfung bestanden hat. Mehr nicht. Also mehr und nicht weniger. Daraus kann ich noch keine Rückschlüsse ziehen, ob er das wirklich kann. Und du kennst ja mein Modell, das ist ja Handlungsausführung auf aufgabenbezogener Ebene. Das ist die vierte Stufe von den vieren, also die letzte. Und die erste ist Handlungsgrundlage. Und zu Handlungsgrundlagen gehören Themen wie Einstellung und Mindset und das alles. Und faktisch ist es ja so, Menschen werden aufgrund ihrer Qualifikation eingestellt und aufgrund ihrer Einstellung wieder entlassen. Also aufgrund ihrer Qualifikation werden viele Leute eingestellt und aufgrund ihrer Einstellung wieder entlassen. Also dann fasse ich mir an den Kopf und sage, also
wieso
reden wir nicht über die Einstellung?
Genau.
Und ein wichtiger Faktor, der am Anfang ist, am Anfang zu klären ist, ist die Identifikation. Also kann sich der Mensch mit dem Markt, in dem das Unternehmen tätig ist, identifizieren? Kann er sich mit dem Unternehmen, so wie er es sieht, identifizieren? Kann er sich mit dem Produkt oder der Dienstleistung identifizieren? Kann er sich mit den Menschen im Unternehmen, insbesondere seiner Führungskraft, identifizieren? Das sind alles so Faktoren und natürlich mit sich selber, das wäre auch noch hilfreich,
Mensch.
Genau, sich selber natürlich, den Bezug zu sich selber zu haben. Und das sind so völlig unterschätzte Themen. Und ich meine, ich habe das nun praktiziert und ich habe es adressiert. Und dabei kommt dann sehr oft raus, nee, eigentlich nicht und so, ihr müsst auch nicht zusammenarbeiten. Dann können wir uns doch beide ein Elend sparen, oder nicht?
Ja, weil am Ende des Tages der Leidtragende wer?
Immer, also es sind immer alle Involvierten sind die Leidtragenden.
Mensch.
Ja, und dann stelle ich fest, dass, also dann werden Mitarbeiter eingestellt, okay, dann, was habt ihr denn für einen Onboarding-Prozess? Ja, da kommen dann, also ich weiß nicht, wie die auf die Idee kommen, dass man das, was die als Onboarding nennen, Onboarding nennt, aber lassen wir das. Also es ist faktisch nichts Vernünftiges. Und nach 3 Monaten ist dann, nächste Woche ist ja Probezeit vorbei, was macht man jetzt? Was meint ihr so? Also es gibt natürlich viele Unternehmen, die das auch anders machen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
es ist plakativ, leider habe ich glaube.
Leider habe ich das oft so erlebt, dass dann eben, bleibt. Okay, bleibt. Aber was ist denn das? Also auf was ist denn das für eine Art und Weise?
Ganz kurz, ist das Onboarding? Onboarding dazu ausgerichtet, die Ergebnisse sofort zu erzielen oder den Menschen zu entwickeln?
Den Menschen zu entwickeln und den Menschen zu spüren.
Ist das das Ziel oder
das
ist
das
die
ist
Praxis?
Das ist die Praxis. Also ich will in den 3 Monaten, möchte ich erleben, ob der Mensch in der Lage ist, mit einer Konfrontation zu sich selbst umzugehen. Ich möchte sehen, wie er Leistungsaufgaben, völlig egal, das muss nicht nur Verkauf sein. Ich möchte sehen, wie er an Lösungen herangeht. Ich möchte sehen, welche Dinge er vermeidet oder eben nicht vermeidet. Und während der 3 Monate passieren Anpassungsprozesse. Und wenn die nicht erfolgreich funktionieren, weil das muss ja danach vernünftig weitergehen, wenn das in den ersten 3 Monaten nicht erkennbar ist, dann gibt es keinen 4. Monat. So einfach ist das.
Also du sprichst über diese Haltung zu Beginn, diese Einstellung, die Identifikationen, die wir ja vorher auch wieder mit Verbundenheit. Was ist dann der zweite Schritt?
Was meinst du mit dem zweiten Schritt?
Also die Architektur. Oder der erste Punkt, der geklärt werden muss, ist ja die Haltung.
Also das ist ein Thema, was ich immer sehen muss. Bei der Kompetenzarchitektur gehe ich einer übergeordneten Fragestellung nach. Was ist denn der Sinn eines Unternehmens generell? Also es ist ja eine betriebswirtschaftliche Organisationseinheit, ein Unternehmen letztendlich, was betriebswirtschaftliche Ziele hat, also somit auch wirtschaftliche Ziele. Und das heißt ja, und es wird ja wahrscheinlich, oder es wäre sinnvoll, dass der dauerhafte Fortbestand des Unternehmens sichergestellt ist. Würde ich mal sagen, das sind wohl allgemeingültige.
Deshalb gründet man wahrscheinlich ein Unternehmen.
Genau. Das heißt, dass dauerhaft hochstehende Profitabilität ein Bestandteil ist. So, jetzt muss ich ja mir aber angucken, in welchem Umfeld findet denn dauerhaft hochstehende Profitabilität statt. Und das ist ziemlich einfach zu beantworten, in einem Umfeld, was sich ständig verändert und was immer komplexeren Wirklichkeiten ausgesetzt ist. So, und wenn das so ist, da habe ich mir die Frage mal irgendwann gestellt, okay, wieso gelingt es einigen Unternehmen, sich über alle Entwicklungsphasen des Unternehmens, der Unternehmensentwicklung positiv entwickeln zu können und anderen nicht? Die Start-up sind die schon gleich weg irgendwie oder wo auch immer und kriegen am Ende nachher die Unternehmensnachfolge nicht geregelt, was auch immer, also verschiedenste Themen. Und das habe ich wirklich sehr tief recherchiert.
Zu was für einem Ergebnis bist du?
Dass die Unternehmen die menschliche Dynamik nicht verstehen. Ganz einfach gesprochen. Das heißt, Human Dynamics, also die menschliche Dynamik, diesen Kontext verstehen die meisten Unternehmen nicht. Und das siehst du, ich nehme dir ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel. Irgendwann hat die Hedgefonds-Industrie mal Network-Marketing-Unternehmen als Investment-Targets identifiziert und haben dann investiert und dann sind da irgendwelche Leute, die eine ganz tolle Qualifikation haben, um wieder da mit der Nadel reinzustechen. Also irgendeinen betriebswirtschaftlichen Abschluss haben und dann gucken die sich die KPIs an und alle möglichen Zahlen und tatsächlich kenne ich da verschiedene Fälle. Ich nehme nur ein Beispiel, ohne den Namen zu nennen. Da gab es also ein Unternehmen, wo also irgendeiner in den USA dann da sich die Zahlen angeguckt hat und gesagt, ja, also die Versandkosten in den osteuropäischen Ländern sind zu hoch, die müssen wir anpassen. Ohne sich mit irgendjemandem auseinandergesetzt zu haben, wurden die angepasst und 2 Wochen später waren ein paar tausend Leute weg.
Weg.
Warum? Weil,
das hat sich gelohnt, diese Anpassung.
Ja, total, also völlig. Das war, ja, wir haben jetzt keine Verluste mehr auf der Versandkostenseite oder wieder eine Marge auf der Versandkostenseite, aber keinen Umsatz mehr. Also das ist eine ganz geniale Kombination. Richtig Target-Hit. Und
weshalb passiert das? Ja?
Ganz einfach, weil dazu, ja, das ist ein bisschen, weißt du, ein Geschäftsführer, gerade wenn es so ein in Börsen quotierten Unternehmen, also Konzernstrukturen hat, eine Ebene, also wirklich große Unternehmen, da sind ja die Geschäftsführer oft nicht der Inhaber.
Ja.
So, und das heißt, dass da eine ganz eigene Dynamik stattfindet. Das heißt, die haben bestimmte Verträge, die auf bestimmte Kennzahlen ausgerichtet sind. Das kann eben gewinnen, wie
das
auch immer.
Hast du gesagt, dass,
das hat mit realer Wertschöpfung nichts zu tun. Also jetzt hat eine große Bank in der Schweiz mit 3 Buchstaben ja irgendwie da veröffentlicht Gewinnsteigerung. Wenn du das aber genau analysierst, haben die eben sehr viele Kosten angepasst. Also die haben ihre Produkte verteuert. Das ist doch kein Umsatz. Sorry, das kannst du doch nicht als Wachstum ausweisen. Das ist eine Preisanpassung. Hast du einfach gesqueezed. Das hat jetzt, das tut mir leid. Umsatz hat irgendwas mit Neukundengewinnung zu tun oder Kundenbeziehungsentwicklung, aber nicht mit Preise anpassen. Das tut mir leid, da habe ich jetzt wenig Verständnis dafür. Aber so ist die Welt eben. Und jetzt,
das ist immer wieder die Art der Definition eines
genau.
Begriffes.
Ja. So, und weil das so ist, passieren diese Sachen. Und die Menschen, die da die Unternehmen führen, die haben Ahnung von Betriebswirtschaft. Ja, das will ich auch nicht anders unterstellen, aber selten Ahnung von menschlicher Dynamik. Und ich bin halt, als ich in der Geschäftsführung war, war das Umfeld ein anderes, weil der Inhaber sehr vertriebsorientiert war und somit war die Kultur in der Geschäftsführung eine ganz andere. Das heißt, ich habe mich wiedergefunden in Sitzungen mit dem CEO und dem CFO. Ja, so, wenn wir das und das anpassen, welche Auswirkungen hat das auf Vertrieb? Ich fand das ganz normal, aber ich musste dann feststellen, dass das eine Ausnahme ist.
Aber zu Beginn ja, zu dieser Folge habe ich dich ja gefragt, wenn du Jahrzehnte zurückschaust und du bist ja noch jung und dynamisch, was machen die Unternehmen eben immer noch für Fehler? Weißt du, wenn ich, und ich freue mich auf die weiteren Folgen und auf den weiteren Austausch mit dir, aber was sind wirklich, also es ist ja eigentlich logisch, eigentlich müssten die Unternehmen mit uns, mit dir zusammensitzen und einfach mal sagen, hey, das ist die Ist-Situation, das ist das eigentliche Ziel, das ist die Orientierung, da stehen wir, was sind für Etappen, oder? Du kennst dieses Modell sehr gut, notwendig.
Das kann man auch tatsächlich nur in Etappen machen, da muss man ja auch, also muss ja die Historie eines Unternehmens immer sehr gut verstehen und auch einbinden, berücksichtigen. Ein Unternehmen, was, ich sag's jetzt mal, so 100 Jahre alt ist, hat natürlich eine andere Energie im Unternehmen als ein Unternehmen, was vor 5 Jahren gegründet worden ist, selbstverständlich. Also das heißt, ich muss das immer differenzieren. Also welche Energiezustände sind denn in einem Unternehmen da, welche Altersstrukturen sind da, mit welchen, also jede Anpassung hat immer was damit zu tun, dass potenziell Verlustängste entstehen. Also da muss man immer sehr vorsichtig mit umgehen. Man kann jetzt nicht, das machen wir jetzt so und ach, das machen wir jetzt wieder so und das haben wir schon 20 Mal so gemacht. Also das ist
funktioniert
alles.
Funktioniert nicht.
Ja. Das ist alles mit Vorsicht und Bedachtheit umzusetzen. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht macht. Und ich komme wieder auf diese Architektur, auf die Kompetenzarchitektur zurück, weil die Antwort ist noch etwas unvollständig. Wenn man im Grunde genommen brauchst du im Unternehmen eine Kompetenz, die die laufende Evolution des Unternehmens ermöglicht. Das ist das, was du im Unternehmen brauchst. So, und diese Kompetenz, also nennen wir sie Evolutionskompetenz, entsteht aus einem Zusammenspiel von verschiedenen Prinzipien. Die ist eine logische Folge von. So, wenn ich das weiß, dann ist das meine Zielgröße und jetzt kann ich zurückgehen zum allerersten Tag und kann sagen, die Metathemen sind so und so und dann gibt es Unterthemen, die damit verbunden sind und jetzt weiß ich am ersten Tag, welche Themen, welche Fäden ich sag mal anfangen muss zu spinnen. Und dann ist das ein natürlicher Entwicklungsprozess. Also du wächst einfach in diese Kompetenzfelder hinein. Das ist eine logische Konsequenz deines täglichen Erlebens und die Kombination von sauberer Führung. Ohne Führung geht das schon nicht. Also das passiert nicht von alleine. Du brauchst da eben Führungskräfte, die wirklich mit Menschen umgehen und auch, da läuft jetzt was aus dem Ruder. Also ich nehme da auch so ein Beispiel in einigen KMUs, also jetzt nehmen wir mal in Deutschland, in der Schweiz passiert das ja nicht. Also in Deutschland hast du natürlich einen Betriebsrat, da hast du Arbeitsschutzgesetzgebungen, die ziemlich krass sind. Und da sind jetzt Mitarbeiter, die sind wirklich Störfälle. Also die sind auch offensiv störend tätig. Nein, das mache ich nicht und bla bla bla. Die kannst du in der Regel nicht entlassen, nicht einfach so. Also wenn einer 10 Jahre in einem Unternehmen tätig war, du möchtest ihn jetzt entlassen, dann musst du eine Abfindung zahlen. Und die Liquidität muss ja irgendwie da sein. Und da muss der Betriebsrat auch noch Ja sagen, all diese ganzen Geschichten. In der Schweiz ist das nicht ganz so fatal, aber dennoch ist das natürlich so. Und ich sage immer, ja, ihr habt halt zu lange zugeschaut. Irgendwann war der erste Tag, wo dieser Mitarbeitende mit etwas nicht einverstanden war. Und das ist weder gut noch schlecht. Also wir sind.
Aber es ist, wie es ist, ja.
Das ist logisch. So, und die Frage ist, was hast du an dem ersten Tag gemacht? Das ist die Frage. Und die Antwort ist, dieser erste Tag wird nicht bemerkt. Und der zweite auch nicht und der dritte auch nicht und der zehnte auch nicht. So, und das ist die Unfähigkeit von Führung. Gelebte Unfähigkeit von Führung. Und ich gebe zu.
Aber das ist wieder das Interesse am Menschen.
Ja, aber ich muss jetzt sehr zum Schutze auch einiger Führungskräfte sagen, sie spüren das vielleicht, sie wissen nur nicht, wie sie das angehen sollen. Sie haben die Fähigkeit einfach nicht. Und ich habe jetzt, muss ich natürlich sagen, ich habe das Glück gehabt, in einem Umfeld zu wachsen. Mann, wir haben aber auch jede erdenkliche Situation trainiert.
Trainiert.
Also, das ist die Situation. Mach dir 5 Minuten Gedanken, komm wieder und führ das Gespräch.
Wie viel Zeit?
Und 10 Leute gucken zu und geben dir hinterher ein Feedback. Also,
wie viel Zeit, denkst du, müsste man in diese Trainings mit den Führungskräften regelmäßig, wöchentlich investieren?
Das Krasse ist, dass man das so wöchentlich gar nicht unbedingt sagen muss. Also das Erste ist mal, dass es eine Kultur braucht, dass es einen regelmäßigen Austausch mit Führungskräften gibt. Also von oben, also von übergeordneten Führungskräften, dass es diesen Austausch gibt. Und dass da nicht nur über Zahlen geredet wird, sondern auch, dass da emotionale Zustände. Also wo stehen wir? Also dass solche Themen Raum finden. und dass Führungskräfte wissen, den Gesamtkontext kennen. Eine der aus meiner Sicht, das ist auch übrigens ein Fehler, den ich sehe, es wird kaum Kontext geschaffen, keine Transparenz. Wenn ich in einem Unternehmen mich engagiere, dann möchte ich auch gerne wissen, wie der Gesamtkontext ist. Also welchen Beitrag leiste ich denn hier insgesamt? Und wie hängt hier alles irgendwie zusammen? Das erleichtert doch alles. Das erleichtert das Mitdenken. Und da, wo mitgedacht wird, entsteht auch übrigens Innovation. Sofern es jemanden gibt, der hinhört, was ein Mitarbeiter im Kopf hat. Und Mitarbeitende haben oft richtig geile Ideen, richtig coole Ideen. Und die sind da, die werden aber nicht genutzt. Und mit dieser Box, Ideenbox, hast du das nicht abgegriffen. Das ist ein Vertrauensthema, das ist ein Interaktionsthema. Also da könnte man, über jedes einzelne Thema kann man Stunden reden. So, und was es braucht, ist einmal eine Grundlage schaffen für Führungsausbildung. Und ich sag mal, diese Grundlage schafft man in 3 Tagen, kann man eine Grundlage schaffen, eine sehr gute. Und da sind die 2 Nächte sehr entscheidend, weil da arbeitet was, da gibt es einen Dialog. Also es geht nicht nur um die 3 Tage an sich, sondern es geht auch um die sacken lassen und am nächsten Tag vertiefen, weiterarbeiten, Ideen austauschen. Und dann geht es über einen Zeitraum von sicherlich mindestens 3 Monaten, dass es wieder Intervallmaßnahmen hat, die praxisorientiert sind. Also hier gehe ich jetzt bei und mache intervallmäßig. Du hast einen Abstand, den man individuell natürlich abstimmen muss, wo Themen bezogen auf die Basis jetzt praktisch trainiert werden. Und da gehört eben so ein Thema, wie führe ich ein persönliches Gespräch? Also wie führe ich ein persönliches Gespräch? Ich merke, dass ein Mitarbeiter nicht so gut drauf ist. Und jetzt
wie mache ich das?
Ja, ich spüre, bei dem zu Hause stimmt irgendwas nicht. Wie führe ich denn dieses Gespräch? Also zu sagen, ja, das Privatleben geht mich nichts an. Nee, aber du bezahlst dafür.
Höre ich sehr oft.
Ja, aber das
ich höre das sehr oft, dass eben das Privatleben nichts im Geschäft zu tun hat.
Und ja, aber der Körper macht, ich, also das Energiefeld schaltet doch nicht um. Das kannst du alles vergessen. Nee, das ist doch blanke Theorie.
Geht ja nicht.
Also so ist der Mensch nicht konstituiert. Und wenn er das macht, natürlich kann er das machen, dann fehlt ihm aber trotzdem Energie. Und das kann man alles beweisen. Das ist nicht...
Das ist auch logisch.
Ja, natürlich.
Also jeder weiß...
Also das hat Vera Birkenbiel schon wunderbar dargestellt mit ihrem Energiemodell. Also das ist ein wirklich nach wie vor gültiges Modell. Man muss es nur halt verstehen wollen. Ne? So, und wie spreche ich das jetzt an? Und was mache ich jetzt? Und meine Feststellung, mein persönliches Erlebnis ist, allein wenn du es ansprichst, hast du einen Pfropfen schon gelöst. Allein dadurch, endlich hört mal einer hin, endlich sieht mich jemand.
Das ist zu Beginn gesagt.
Nur das. Natürlich musst du dem jetzt nicht sagen, was er machen muss. Das ist vielleicht nicht die Aufgabe. Vielleicht kann man ein paar Lebenstipps geben, aber...
Ja, und weißt du, da kommt ja wieder die 3 Arten der Empathie, oder? Bin ich emotional, kognitiv, sozial, empathisch, whatever, und welches Thema das auch aufgreift. Aber das gesehen und wahrgenommen zu werden, das ist essentiell. Und das ist meiner Meinung nach halt das, wo ich sage jetzt, oder, jetzt bin ich bei der Rolle, oder, entweder bist du Spieler, du bist Trainer oder der Gestalter, dass halt das oftmals dem geschuldet ist, dass keine Struktur ist und dass ich irgendwo als Fachkraft, irgendwo als Manager fungieren muss, aber gar nie die Möglichkeit habe, mir Gedanken zu machen, wie gestalte ich dann alles und habe ich wirklich die richtigen Mitspieler auf meinem Feld und sind sie richtig eingesetzt? Und ich kenne ja deine Vergangenheit und ich weiß ja, dass du sehr bewusst deine Spieler so aufgestellt hast, wo sie am stärksten sind. Aber du brauchst als Trainer eine klare Strategie. Du brauchst ja eine Taktik, um ein Spiel, sondern eine Meisterschaft zu gewinnen. Deshalb finde ich das so cool, dass du sagst, dass dieser Wandel, wie ist der Begriff, was du gesagt hast?
Die Evolution, meinst du das? Oder?
Ja, genau.
Ja.
Und ich kann ja, ich muss ja, je nach Spiel, je nach Gegner, muss ich meine Spieler oder je anders positionieren. Ich muss sie taktisch. Und das passiert ja oftmals, weil ich sehe, dass es nicht funktioniert, aber ich mache mir keine Gedanken über erstens mich selber, also Reflexion als Leader, und dann spiele ich noch richtig? Also das, was du sagst, weil der Wandel ist ja immer da. Das ist ja das, was du vorhin gesagt hast. Und kann ich diesem Wandel täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich standhalten? Weil das braucht ja dann wieder. Wir könnten jetzt noch Stunden darüber diskutieren, aber wenn wir jetzt langsam zum Schluss kommen müssen. Ich habe eingangs ja gesagt oder gefragt, weißt du die Frage noch?
Du Was sind die nicht. Teuersten Fehler? Ja.
Genau.
Ja?
Und wir haben ja jetzt ganz viele Punkte angeschnitten. Und damit du aber einen schönen Kreis noch bilden kannst, zum Schluss auch, was ist es dann wirklich?
Also, ja, eigentlich ist das eine harte Aussage jetzt. Wirklich ist, die Wirklichkeit zu ignorieren.
Wirklich ist, die Wirklichkeit zu ignorieren.
Ja.
Stark.
Das ist das. Ich kann ja, also, da komme ich wieder auf das Thema. Ich kann doch die menschliche Dynamik nicht wegdiskutieren. Die ist doch da.
Die ist da. Mhm.
So, und wenn sie da ist und aus dem Menschen heraus Ergebnisse entstehen, das ist ja wohl hoffentlich unbestritten, und Kundenbeziehung, also Kunden sind ja auch Menschen, also noch ist das zumindest so, also reden wir hier über menschliche Beziehungen. Wenn das so ist, kann ich das doch nicht ignorieren. Im Gegenteil, ich muss es ins Zentrum stellen. Mhm. Erstens, zweitens, ich muss es verstehen wollen, wo wir bei dem Thema man muss Menschen mögen wieder anschließen. Und dann fängt es, und dann ist es einfach, genau. Aber ja, ich gebe zu, nicht so leicht, das jetzt strukturiert anzugehen, umzusetzen. Da braucht es halt schon ein bisschen Erfahrung, wenn man das selber nie so gemacht hat. Und da werden oft die Fehler dann gemacht. Ah, okay, ja, dann machen wir mal eine Academy. Okay, toll, Academy. Ja, und dann suchen wir die Besten aus den einzelnen Feldern. Vergiss den Salat. Mhm. Da kommt nichts bei zustande. Wenn die Maßnahmen, also eine Akademie zu machen, ist ja okay. Aber wenn die Themen nicht miteinander eindeutig und klar vernetzt sind, vergiss das. Da entstehen Reibungsverluste, weil der eine nennt das so, der andere nennt das so und der dritte nennt das nochmal anders. Da kommt nichts bei raus, außer ein ziemlich großer Ausgabenposten im Budget. Aber nicht zwangsläufig das Ergebnis, was man sich wünscht. Und das ist eine der wesentlichen Grundlagen. Kompetenzentwicklung braucht etwas, was kongruent von Beginn über das Thema persönliche Entwicklung, funktionale Kompetenzentwicklung bis hin zu spezialisierten Entwicklungen, ich sag mal, einen Sprachraum abbildet, einen Wertekontext abbildet, wo sich jeder immer wieder drin findet, dass ich nicht umdenken muss, sondern dass ich weiterdenken kann. Der Fokus muss immer auf Weiterentwickeln gerichtet sein und nicht auf Umdenken im Sinne von, der nennt das so, dann ist das hier vielleicht. Da entsteht Reibung und Reibung erzeugt Energieverlust und Energieverlust habe ich hinterher im Ergebnis spürbar. In negativer Form. Das ist eigentlich ziemlich einfach, wie schon gesagt, einfach.
Du hast zum Schluss, ich mag das, oder wenn man eigentlich vom Ende her denkt. Und trotzdem will ich jetzt abrundend, und das soll dann wie ein Ausblick sein, auf das auch noch was kommt, weil wir hatten ja heute nur die Themen mal angeschnitten. Das war ja genau das Ziel, dass wir als Freunde sprechen und wir uns die Zeit nehmen, in die einzelnen Themen dann wirklich reinzugehen. Ich glaube, das macht absolut Sinn. Und diejenigen, die dann zuhören und nicht nur zuhören, sondern hinhören, ich glaube, die bringen, also nehmen einen großen Nutzen mit vom Ganzen. Du hast, als du in die Schweiz gekommen bist, hast du gesagt, dass du Wirkung erzielen willst. Du hast von 5 Punkten gesprochen. Mhm. Teasere die ganz kurz an, damit, weil für dich war es klar, dass diese 5 Punkte dazu führen, dass du dann deine Arbeit so gestalten kannst, dass du wirklich dann auch Impact erzielen kannst. Was sind das für 5 Punkte?
Also für mich war das ziemlich logisch. Also um Einfluss auf die Geschäftspolitik eines Unternehmens haben zu können, was mir nicht gehört, also in dem Fall gehörte das ja jemandem anders.
Was ja in ganz vielen Themen immer das Gleiche ist.
Ja, klar. Mhm. Also ich muss ja das aus dessen Sicht sehen. Genau. Also ich muss ja sagen, also wann fällt es demjenigen denn leicht, mir diesen Raum zu geben? Das ist alternativlos. Also das wäre jetzt ja die Ideal, das ist alternativlos, dass der den Raum hat. So, also das ist mal das Erste. Ich muss das von der Perspektive des anderen sehen. Und dann ist die Antwort eigentlich logisch. Das heißt, ich habe gesagt, okay, also den größten Umsatzanteil zu haben, wird wohl ein wichtiger Faktor sein. Sonst hast du ja nichts zu sagen. Aber Umsatz ist eben nur ein Faktor. Qualität ist der zweite. Also die beste Qualität haben, hilft sicher. Die stärksten Führungskräfte haben, ist sicher auch ein wichtiger Aspekt. Eine gute Beziehung zur Geschäftsführung zu haben, hilft mit Sicherheit. Und, ganz wichtiger Faktor, eine gute Beziehung zum Innendienst, zum Backoffice. Was die meisten immer außen vor lassen. Nein, das ist, wenn du die Unterstützung von denen hast, hast du schon die halbe Miete gewonnen. So, und das ist,
wenn du Tore schießt, aber keine Verteidigung hast.
Und ich habe mich nur auf diese 5 Themen konzentriert. Ich habe alle 14 Tage mit dem Geschäftsführer ein persönliches Gespräch abgemacht, wo wir uns ausgetauscht haben auf Augenhöhe. Wie fühlst du dich? Wie fühle ich mich? Nur ausgetauscht. Ich bin immer durch, wenn ich im Hause war, immer durch die, das war ja damals noch nicht so groß, bin durchgegangen, habe zu jedem Hallo gesagt und habe an den neuralgischen Punkten gefragt, welche von meinen Leuten da den Schwierigkeiten bereitet. Und nach einer Zeit haben sie sich an die Frage gewöhnt und mir auch Antworten gegeben und ich habe dafür gesorgt, dass das nicht nochmal stattfindet. So, und dadurch war alles easy.
Umsatz?
Der Umsatz, Qualität, Führungskräfte, wir sind bei dem eigentlichen Thema von heute, gute Beziehung zur Geschäftsführung und gute Beziehung zum Innendienst.
So einfach könnte es sein.
So einfach ist das.
Jörg, ich glaube, für die erste Folge, also ich bin mehr als happy, weil für mich ist es eben, einerseits profitiere ich, gleichzeitig glaube ich, sind wir zusammen ein starkes Team, auch was die Zukunft angeht. Gibt es noch etwas, was du so abschließend sagen möchtest? Und sonst habe ich dann noch eine letzte Frage.
Ja, ich möchte, das ist vielleicht eher ein Appell. Also ich wünsche, uns schauen ja einige Leute zu und ich wünsche mir, dass einige, die uns zuhören, diesen Impuls verinnerlichen und sagen, ich gehe das an. Ich verstehe das und ich stehe dafür ein. Daraus entsteht alles andere. Dass du manchmal morgens nicht weißt, shit, wie mache ich denn das jetzt? Das ist okay, aber das, wenn der erste Schritt nicht gemacht ist, passiert gar nichts.
Was ich sagen kann, ist, es alleine zu versuchen, ist ein Weg. Doch dieser Weg kostet meistens langfristig mehr Gesundheit, Beziehungen, Geld, Energie, whatever, als sich jemanden zu suchen, der diese Wege schon gegangen ist. Und deshalb appelliere ich auch, wenn ich appellieren kann, dass such dir Menschen, die den Weg schon gegangen sind. Nicht, weil du es alleine nicht kannst, sondern weil es dir Zeit, Geld, Beziehungen und viele, viele Menschenleben auch ersparen kann.
Ja, und du hast ja damit auch einen kompetenten Reflexionsraum. Also mit wem willst du dich sonst aushalten?
Spiegelt dich.
Mit wem willst du dich denn unterhalten?
Ja, manchmal mit der Flasche.
Ja, aber Führung ist halt oftmals auch eine einsame Position. Das du kannst ja nicht dann mit einem Mitarbeiter anfangen zu diskutieren.
Geht nicht.
Zu Hause das geht nicht. Schwierig. Zu Hause ist auch schwierig. Ja, und mit deiner Führungskraft willst du auch nicht alle Themen diskutieren. Ja. Also ist das oftmals challenging. Und deswegen, da in meisten Unternehmen solche Referenzräume oder Reflexionsräume auch gar nicht geschaffen sind, wie willst du das sonst machen? Also ist tatsächlich aus meiner Sicht ja sehr empfehlenswert. Such dir jemanden, wo du dich mit identifizieren kannst, wo du dich wohlfühlst.
Dann noch für diejenigen, die dich natürlich sehr spannend finden, das wird dann auch zum Intro. Wo finde ich dich oder wo erfahre ich mehr über dich und deine Denkweise und vielleicht wo habe ich sogar die Möglichkeit, in Kontakt mit dir zu kommen?
Also mein Unternehmen heißt Smart F Solutions und das F steht für Future und meine Tagline ist Smart Solutions for a Bright Business Future, also smarte Lösungen für eine strahlende Unternehmenszukunft. Mhm. Dafür stehe ich ein und die ist menschzentriert. Und du findest mich auf LinkedIn, das ist am einfachsten. LinkedIn, Jörg Haupt. Und wenn du da jemanden siehst mit einem Profilbild, was dem Bild, was du hier siehst, ähnlich sieht, dann bin ich das.
Hoffe ich zumindest.
Und da ist auch sogar meine Telefonnummer drin. Also ich lade herzlich jeden ein, sich da mit mir zu verbinden und dann können wir in den Dialog gehen. Auch eine Möglichkeit ist, mich in der An der Strandpromenade auf Zypern zu finden, weil das mein Wohnsitz ist. Dann können wir ein Bierchen trinken irgendwo auf Finikulis.
Oder jederzeit auch über mich natürlich.
Natürlich, das selbstverständlich.
Jörg, vielen Dank. Es ist der erste Schritt. Mega Location. Für mich ein gelungenes Gespräch. Das war ja das Versprechen von The Leaders Coffee. Eine Art neu zu denken, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, nicht richtig oder falsch, anders und sich dann die Möglichkeit zu machen, okay, was bringt mir das? Vielen Dank für das nette Gespräch, für deine Zeit.
Ich danke dir.
Und,
hat Spaß gemacht.
Auf alles, das was kommt.
Hey.
Dankeschön. Vielen Dank.